Hallo, herzlich willkommen hier auf der Schatzinsel, der Podcast von Goliath Watch. Ich bin der Thomas.
Und ich bin Gisa.
Und wir sind unterwegs auf der Suche nach dem guten Leben von Goliath Watch. Wie gesagt, wir sind für Wirtschaftsgerechtigkeit aktiv und machen Konzernkritik.
Genau. Und wir beschäftigen uns heute mit den Bauernprotesten. Deswegen genau nochmal aus einem konzernkritischen Blickpunkt auf die Sache. Und ich würde dir einfach mal ein paar Fragen stellen, Thomas.
Ja, schieß mal los.
Kannst du in Goliath Watchs Namen antworten? Genau, wir haben uns ja schon alle recht viel mit den Bauernprotesten jetzt auseinandergesetzt und wissen soweit, dass es der Bauernverband ist, der da streikt. Warum ruft er denn zu Streiks auf? So, was sind die Probleme, die angesprochen werden?
Ja, ich glaube, also das, was ja der Bauernverband ja äußert, soweit das bei mir einfach vorliegt, ist einfach die Sache. Ja, es wird halt der Agrardiesel, soll ja gekürzt werden, die Subvention dafür, und die Kfz-Steuer für die landwirtschaftlichen Maschinen soll halt, diese vergünstigte Kfz-Steuer soll halt erhöht werden. Und das ist natürlich ein Einkommensverlust für Bauern und Bäuerinnen, und deswegen kann man natürlich schon verstehen, dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt weniger Einkommen habe und die Ampel nimmt jetzt mir Einkommen weg, da protestiere ich.
Ja, und was sind dann die Interessen vom Bauernverband dahinter? Also was schlägt er vor, was soll passieren?
Ja, dass natürlich die Ampel diese Kürzungen der Einkommen der Bauern und Bäuerinnen natürlich zurücknimmt. Das ist die Forderung, die der Bauernverband hat. Jetzt aber die Frage, warum geht es eigentlich den Bauern und Bäuerinnen so schlecht? Ja, das ist doch eigentlich die spannende Frage. Also, dass man erstmal feststellen kann, wir haben halt Bauern, landwirtschaftliche Betriebe, die halt aufgeben müssen, weil sie zu wenig Einkommen haben. Das ist ja vollkommen auf der Hand. Im ländlichen Raum in Deutschland haben wir immer weniger Betriebe. Ja, also es ist ja vollkommen klar, dass wir hier eine Situation haben, dass den Landwirten schlecht geht. Jetzt stellt sich aber die Frage, ist jetzt Herr Habeck schuld, ist Herr Lindner schuld, ist Herr Scholz schuld oder ist jemand anderes schuld? Sind die überhaupt bei der richtigen Adresse? Ich habe das mal so provokant bei uns auf der Webseite geschrieben. Ja, warum fahren die nicht bei Edeka vorbei?
Ja, und was meinst du, warum? Also, was hält den Bauernverband davon ab? Wäre ja eigentlich auch in seinem Interesse, ne? Die Bäuerinnen und Bauern zu schützen.
Ja, genau. Das ist halt die große Frage, wo kommt eigentlich dieses Einkommensproblem her? Also, wir haben ja eine relativ große Subventionstöpfe. Ja, man spricht davon teilweise von Summen von 200, nee, wir haben einen Markt von ungefähr ja über 200, 300 Milliarden im Lebensmittelbereich. Das ist ja schon ein Batzen Geld, der da umgesetzt wird. Aber die Bauern und die Bäuerinnen an sich ja relativ wenig Anteil haben eigentlich an dieser Wertschöpfung und an der Produktion. Und der Punkt ist, deswegen sagen halt viele, die sich mit Agrarpolitik beschäftigen, und das kommt da immer stärker durch, die Gelder landen ja eigentlich nicht bei den Bauern und Bäuerinnen. Die kriegen die zwar ausbezahlt, aber die kriegen so schlechte Preise von Edeka oder von den Molkereien, dass sie davon nicht leben können. Ja, also wir zahlen zwar, als unsere Steuergelder, die wir für die Landwirte ausgeben, gehen ja zu den Bauern zwar hin, aber weil die großen Betriebe, also sprich die Molkereien und Edeka und so weiter, so schlecht bei den Bauern, denen die Produkte abkaufen, ja, bleibt dieses Geld nicht bei den Bauern, sondern geht eigentlich aufs Konto von Edeka, Nestle, Unilever und anderen. Und das ist ja dieses Paradox, wo eigentlich der Bauernverband nicht hinschaut. Und dann kommt ja die Frage von dir, warum ist das so? Warum schaut der Bauernverband da nicht genauer hin? Ja klar, weil es ist natürlich die große Strukturproblematik, die da drin steckt. Und wir haben ja Bauern und Bäuerinnen, die da demonstrieren. Ich war ja am Samstag in Berlin bei der Wir haben Satt-Demo, wo sich einmal im Jahr die Kolleginnen aus der Alternativen und aus dem ökologischen Landbau, wir haben ja einen alternativen Gegenverband gegen den Bauernverband, sagen, nee, jedes Jahr demonstrieren wir, weil wir können so, wie wir die Landwirtschaft organisieren, nicht weitermachen. Ja, also einerseits haben wir die Naturzerstörung ja durch die industrielle Landwirtschaft und auf der anderen Seite ist das System nicht gut für Bauern und Bäuerinnen, diese Abhängigkeiten und dieses schlechte Auskommen. Das ist ja beides machbar, sozial, ökologisch, bloß nicht mit dem Bauernverband. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht es der Bauernverband mit? Ja, wenn ich dich richtig verstehe von der Frage.
Ja, der ist ja irgendwie, der spielt ja der Lebensmittelindustrie in dem Sinne zu. Also.
Ja, ich glaube, es sind halt zwei Faktoren, die wir uns anschauen müssen. Das eine ist, warum machen wir eigentlich industrielle Landwirtschaft, wenn es die Boden zerstört, wenn wir schlechte Lebensmittel kriegen? Warum ist Bio nicht das Normale? Und wir haben natürlich durch die großen Agrokonzerne, also Bayer, Monsanto, Wir haben ja 4 große Lebensmittelkonzerne und in Deutschland ist der größte Agrochemiekonzern der Welt, also der Bayer-Konzern aus Leverkusen. Ja, kennt man vielleicht von Aspirin. Ja. Der Konzern schafft halt, was weiß ich, Glyphosat und was denn alles. Es kommt alles aus Leverkusen, ja, also die Inputprodukte. Ja. Das zweite ist, wo geht eigentlich dann die Lebensmittel hin? Und da haben wir halt diese ganz, ganz großen Lebensmittelkonzerne, Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, die natürlich auch massiv diesen Markt natürlich dominieren. Und die großen marktmächtigen Akteure, die halt einfach wie Monopole in diesen Märkten sitzen, ziehen natürlich die Gelder von den kleineren Akteuren, halt von den Bauern und Bäuerinnen halt ab. Und das ist das Riesenproblem. Und warum macht es der Bauernverband, der Konventionelle, so? Als erstes mal hat man sich halt massiv in dieses konventionelle Modell mit Maschinen, mit Dünger, Pestiziden reinbegeben und kommt da nicht raus, ja, weil der Umstieg zu Biolandbau relativ teuer ist. Und ich muss halt die Strukturen umstellen, also sowohl Wissen als auch anders investieren. Und das Zweite, also ich muss ja das Glyphosat erstmal aus dem Boden wieder rauskriegen. Dauert ja ein bisschen, bis ich Pestizide draußen habe. Dann muss ich ja ein bisschen anders dann Landwirtschaft betreiben. Ja. Und das Zweite ist natürlich, dass halt einfach die Nähe des Bauernverbands zu den großen Agrochemiekonzernen ja total nah ist. Die sitzen ja so bei meinen Kenntnissen in Berlin im selben Gebäude.
Ja.
Ja, also das ist halt die Wege total kurz. Ja, und das ist halt total krass. Sowohl die Nähe, die Versprechen und die Investitionen wirtschaftliche, das schafft natürlich genau dieses Bündnis hin zu dieser mega krassen Befürwortung von konventioneller Landwirtschaft. Und die Bauern und Bäuerinnen müssten halt viel, viel stärker halt sagen, wir brauchen eigentlich eine andere Landwirtschaft. Und das ist halt echt nicht Thema aktuell in den Protesten. Das finde ich schade.
Das heißt, zum einen ja, müsste das mehr thematisiert werden in den Protesten, aber dann auch gefordert werden, dass eben staatlich mehr kleine landwirtschaftliche Betriebe oder Ökolandbau subventioniert wird?
Das ist halt eine Frage. Also die Größe der Betriebe ist halt eine Frage, wie stellen wir uns eigentlich die Betriebsstrukturen vor in Deutschland? Also im Endeffekt, die Landwirtschaft ist ja nicht, was ist das, nur 3% vom Bruttoinlandsprodukt, das ist ja verschwindend kleiner Teil, was überhaupt nur an Wirtschaftsleistung in der Landwirtschaft so erfolgt. Das ist vermutlich höher, weil halt viel der Gelder ja nicht in der Landwirtschaft bleibt, aber es ist eigentlich ein relativ kleiner Teil und wir tun das hochsubventionieren, ist eigentlich fast schon eine planwirtschaftliche Struktur. Also ist jetzt nichts irgendwie groß mit Konkurrenz und Wettbewerb. Aber die Frage ist halt, wir haben ein großes Wachstum von Höfen aufgrund der EU-Agrarpolitik, ja. Die konventionellen Betriebe werden immer größer und aber auch die Biobetriebe werden immer größer. Mhm. Wir haben ein permanentes Wachstum jeglicher Betriebsart und da müssen wir halt fragen, wollen wir eine Grenze, eine Deckelung machen, wie sollen Betriebe ausschauen oder wollen wir einfach so riesige Agrarfabriken? Und es gibt ja auch Versuche von Großkonzernen, die Bauernhöfe aufzukaufen. Es ist bisher in Deutschland alles noch stark gescheitert, aber diese Industrialisierung von Landwirtschaft ist immer noch in den Startlöchern und da muss man halt schon drüber reden, wie soll eigentlich der ländliche Raum ausschauen? Gibt es da Fabriken mit riesigen Angestellten oder gibt es eigentlich die bäuerliche, kleinbäuerliche Landwirtschaft in Deutschland mit einem Familienbetrieb? Da gibt es halt dann so Erntehelferinnen und wie wollen wir es haben? Das können wir ja entscheiden. Es ist ja jetzt auch nicht mega viel Geld, was wir da eigentlich ausgeben müssen, aber aktuell fließt halt das Geld zu den Großkonzernen, also Edeka und Bayer. Und da müssen wir eigentlich ran. Und da wäre es halt cool, wenn der Bauernverband und sich die Bäuerin mal stärker mal diese Grundsatzfrage stellen.
Das ist ja auch so ein romantisierter Blick irgendwie auf die Landwirtschaft, ne, mit diesen kleinen Betrieben.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber genau, es ist ja eigentlich, ist es in dieser riesigen Industrieanlagen, ja, wo halt mit Pestiziden halt diese Ecke halt leer mit allen Tierarten und Pflanzenarten halt zerstört werden und dann wird da halt industrielles Saatgut ausgesät mit Maschinen, mit riesengroßem Einsatz von Technologie und Digitalisierung, ja, und dann fährt man halt dann drüber und tut es industriell halt irgendwie rein, und das hat ja nichts mehr mit ursprünglicher Landwirtschaft zu tun, wo ich viele Tiere habe, wo ich dann irgendwie dann so große Strukturen, das sind ja alles hochspezialisierte Betriebe. Es gibt einen Milchbetrieb, es gibt einen Gemüsebetrieb und es gibt halt dann den Weizen- oder Rapsbetrieb. Und das ist halt schon krass, wo wir eigentlich halt sagen können, ja, wir können doch den Bereich jetzt mal ökologisch cool ausgestalten und trotzdem haben wir immer noch eine Ernährungssicherheit. Und vermutlich wäre es dann auch billiger, wenn wir nicht die großen Konzerne permanent dann das Geld über die Bauern halt zukommen lassen.
Das ist, ja, du hast gerade Ernährungssicherheit auch gesagt. Das ist ja auch so ein Punkt, den man oder der einem oft begegnet bei diesen Protesten auf Schildern oder bei den Forderungen selbst, dass eben gesagt wird, so, wenn die Landwirtschaft leidet, dann hat Deutschland nichts mehr zu essen, so in dem Sinne. Was ja gar nicht der Fall ist. Also ich habe auch schon öfter gehört, oder es ist ja eigentlich auch bekannt, dass eben viel für den Export einfach produziert wird. Also es wird, keine Ahnung, wenn man schon auf so ein Tierhaltung reinguckt, irgendwie wie viele Tiere pro Jahr geschlachtet werden, wie viele 100 Millionen, das ist nicht, das wird nicht konsumiert in Deutschland. Das ist überhaupt nicht möglich.
Ja, ja, also die älteren Generationen kennen ja nur diese Bilder mit diesen Butterbergen, ja, in der EU. Gab es früher, gab es diese Bilder dieser Butterberge, wo da einfach massiv viel Überproduktion war und da musste dann künstlich mit total viel Geld diese Butter halt irgendwie gelagert werden in riesigen Kühlhäusern. Das haben wir ja dann abgeschafft und ging dann zu dieser und anderen Instrumenten, damit man diese Überproduktion nicht hat und heute wird halt total viel Milch, die halt nicht in die Molkereien geht, halt zu Milchpulver, aber halt nach Afrika verschifft.
Ja.
Und wir haben ja bei Fleischproduktion haben wir ja ganz krasse bei Hähnchen, welche Teile werden in Europa konsumiert und welche schickt man dann in den globalen Süden und zerstören dort die Märkte. Also wir haben eine exportorientierte Landwirtschaft, wir haben in Deutschland Grundposition ist ja Ernährungssicherheit, das wird ja sichergestellt und wir müssten, es sagen ja viele, warum haben wir keine Welthandelsverhandlungen, weil die großen Agrarländer im globalen Süden, wie Brasilien halt sagen, ja, ihr Kackunternehmen im globalen Norden, ihr schiebt hier permanent, öffnet die Märkte nicht für die Länder, die eigentlich Landwirtschaftsländer sind, ja. Also Brasilien hat eine riesige Rinderproduktion, kann man auch viel sagen, ökologisch dazu, aber wir sehen ja sehr unterschiedliche Länder. Deutschland ist ein Industrieland, wo Autos hergestellt werden. Warum müssen wir jetzt dann nur exportieren? Ja. Klar, wo wir abhängig sind, ist Kaffee. Wir haben ja gerade einen Kaffee vor uns. Ja. Klar, den kriegen wir jetzt nicht in Deutschland, also noch nicht, ja. Aber sonst, ey, das ist ja totaler Wahnwitz. Also da müssten wir echt mal umsteuern, dass sowohl die Landwirte mehr haben, aber dass wir halt, also diese Sache, wo viele jetzt sagen vom Bauern, ja, die Ernährungssicherheit ist überhaupt nicht in Gefahr in Deutschland.
Gar nicht. Und halt auch nicht das Wirtschaftswachstum. Ja. Weil, wie du schon meintest, dass die Landwirtschaft nicht so einen Riesenanteil am BIP hat in Deutschland.
Die Landwirtschaft ist komplett
eigentlich verschwindend gering.
Das ist verschwindend gering, ja.
Ja.
Klar, das ist eine große symbolische Form und man sieht natürlich diese Tracker überall und in Bayern hast du natürlich dann nochmal ganz großes Wählerpotenzial bei der CSU. Es gibt aber so regionale Unterschiede, aber das ist eigentlich nicht der große wirtschaftliche Punkt. Ja. Aber es ist natürlich es macht natürlich mehr Sinn, wenn natürlich die Landwirte demonstrieren, als wenn dann die Leute von der letzten Generation sich irgendwo hinkleben. Ja klar, ja. Das macht einen Unterschied in der Berichterstattung, ja.
Warum denkst du, ist da so ein großer Unterschied? Also zum einen, wir hatten ja schon davon gesprochen, dass dieser romantisierte Blick einfach auf die Landwirtschaft noch besteht, dass Leute eben wirklich, ja, dass viele Menschen einfach glauben, dass die Ernährungssicherheit gefährdet ist, wenn die Landwirtschaft lahm liegt oder beziehungsweise, dass es eben darum geht bei den Protesten. Aber warum hat das so viel, findet das so viel Anklang beziehungsweise so wenig Kritik im Vergleich zu wenn die letzte Generation einen Verkehr lahmlegt.
Ja, ja, die letzte Generation ist dann nochmal so ein anderes Thema. Also ich glaube, die Landwirtschaft, also einerseits ist es, glaube ich, halt das Kernwählerpotenzial, insbesondere halt der CSU. Und die haben halt, also die konservative Partei aus Bayern hat natürlich eine ganz spezifische, besondere Rolle, weil die, obwohl es nur eine Regionalpartei ist, halt massiv die Bundespolitik beeinflusst. Ja, also warum kümmern wir uns Herrn Söder so viel und nicht so viel um Herrn Tschentscher? Ist ja nur eine Regionalstruktur und das ist irgendwie total krass. Also, weil die halt sehr stark mit diesem Bild, Bayern hat sich halt sehr stark als Agrarland gebrandet, ja? Ja. Und das macht halt voll nochmal so einen Einfluss. Und es ist natürlich so, wenn man halt rausfährt, flächenmäßig, das Größte, was man sieht in Deutschland, neben Städten, ist natürlich dann landwirtschaftliche Fläche.
Ja, stimmt.
Ja, und das macht es natürlich nochmal, man hat natürlich immer dieses heile Bild, was man von der Ernährungsindustrie ja immer kriegt, die lila Kuh. Und die gesunde Milch und Land, also da werden ja ganz viele Gefühle und diese Heimatfilme, diese Bergfilme, da wird, glaube ich, halt viel gemacht, das spiegelt halt noch so eine Identität halt wieder. Aber eigentlich ist das ein kleiner wirtschaftlicher Bereich. Also es ist, glaube ich, halt künstlich sehr stark hochgehalten und wird so ein romantisches Bild. Es ist, und viele Leute kennen natürlich nur Leute in der Landwirtschaft, aber der Großteil lebt natürlich heute eigentlich in Städten und wir haben natürlich, und viele leben halt am Land, um halt billigeren Wohnraum zu haben. Also man muss ja nur mal ran, wir sind ja ab und zu im Wendland mit dem Infostand. Also klar gibt es da nur Bauern und Bäuerinnen, aber es sind ja viele, die dann eher halt im Speckgürtel um Hamburg rumwohnen am Land. Und dann kriege ich natürlich schon nochmal dieses Höfesterben und diese Stories. Aber ich glaube, das ist halt symbolisch relativ stark mit vielen Werten verbunden, was irgendwie strange ist.
Ja, wie könnte man das denn ändern? Ich meine, so kulturelle Veränderungen wie eben dieses Bild, das so geprägt ist, sind ja schwierig zu erreichen.
Ja, es ist halt, also es ändert sich ja schon, also solidarische Landwirtschaft ist ja ein Riesenthema.
Ja.
Ja, das nimmt ja total viel und wir essen ja viel und Bio-Lebensmittel haben ja so einen gewissen Lebensstil für so eine grüne, progressive Lebenseinstellung. Ja, selbst ja Aldi versucht ja jetzt mit Bio und so, haben jetzt coole Lebensmittel, Bio für alle. Das ist, drückt ja schon nochmal so ein Lebensgefühl halt aus und so die Identität. Aber ich glaube, man muss halt schon nochmal grundsätzlich diese Debatte, die halt eben Ernährung drinsteckt. Also wir wollen gesundes Essen, wir wollen gutes Essen. Das muss halt nach vorne stehen. Und dann, wenn man diesen Blick hat, ergibt sich ja, welche Landwirtschaft wir brauchen. Mhm. Also wir haben das ja vor im letzten Jahr diesen Vortrag gemacht, Bio-Lebensmittel für alle, wo man ja sieht, die konventionelle Landwirtschaft, für die der Bauernverband steht, ja, ist zwar billiger als Bio, aktuell im Verkauf, die Schäden aber, ich muss ja eigentlich auf 1 Euro konventionelle Lebensmittel 2 Euro obendrauf rechnen, was ich an Gesundheitsschäden habe, weil das Essen einfach schlecht ist, plus das ist halt einfach die Naturzerstörung, die durch die konventionelle Landwirtschaft, und dann ist halt Bio eigentlich total billig.
Ja.
Ja, also wir hätten sowohl ein wirtschaftliches Argument, aber halt ein Einstellungsargument, ich will ja eigentlich gesund leben. Ja, bloß wenn natürlich permanent diese Subventionen und dieser Marktprozess, also diese konventionelle Landwirtschaft halt das State of the Art ist und sehr viele Konzerne wie halt Bayer halt davon massiv profitieren, haben wir natürlich genau diesen Prozess, dass dieses halt immer weiter, aber eigentlich, wenn wir mal an die Grundargumente gehen, ich will eine gute Ernährung haben, ich will eine gute ländliche Struktur haben und wir wollen halt eine Natur, in der wir halt längerfristig gut leben können, dann fallen eigentlich alle Argumente des Bauernverbands weg. Ja. Also die Kritik gegen Glyphosat, das ist ja von vielen ja, sehr, es gibt ja viele Anzeichen, dass es krebserregend ist. Es wird in vielen Ländern verboten, in Deutschland halt nicht, weil der Bayer-Konzern einer der größten Glyphosathersteller der Welt ist. Und der sitzt ja in Deutschland. Mhm. Also ich glaube, man muss halt argumentativ und dann einfach mal schauen. Und es wäre halt cool, wenn Bio nicht immer so hoch, ja, mit so, das ist dann einfach nur die Alternativen und die sind nur die Reichen, sondern wie gesagt, ja, Bio, wir wollen doch alle gesunde Lebensmittel und wir müssen eigentlich die Kostenstruktur der konventionellen Ernährungsindustrie halt einfach mal verändern. Und das ist halt der Kampf und da müsste halt der Bauernverband einfach mal auf eine andere Richtung bewegen. Ja, und halt wäre natürlich cool, weil eigentlich will ja eigentlich die Klimagerechtigkeitsbewegung wie halt die letzte Generation und eigentlich die Landwirte eigentlich das Gleiche. Ja, beide wollen eigentlich gutes Leben für alle und das, also wirklich der Schatz unserer Zukunft, ja. Mhm. Aber müsst halt einfach mal gemeinsam viel, viel stärker miteinander sprechen und halt schauen, wo die Bezüge halt so sind. Und dann kommt man halt schon zur Frage Agrardieselsubventionen und wie kriegen wir eigentlich sowohl existenzsichernde Löhne für die Landwirte und die Bäuerinnen, gutes Essen für uns als Endverbraucher, aber halt auch eine klima- und sozialgerechte Zukunft. Und das ist halt eine Argumentation, die halt viele nicht fördern. Und deswegen haben wir ja jetzt unseren Podcast hier unter diese Frage gestellt, sind es denn eigentlich die falschen Forderungen?
Ja, die falschen Forderungen im richtigen Protest. Und dann sind wir eigentlich auch bei so Umverteilungsfragen wieder, ne?
Ja.
Wir hatten ja im Vorgespräch, hattest du das so verglichen, auch mit den Protesten jetzt am Wochenende.
Ja.
Gegen die AfD. Wie würdest du das denn begründen, diesen Vergleich?
Ja, wir diskutieren ja lange schon im Büro, warum haben wir eigentlich denn die AfD, ja? Und warum kriegen es denn eigentlich die kleinen Bauernhöfe, warum ist denn das die Situation? Es ist ja immer eine Verteilungsfrage. Wie kriege ich eigentlich das Geld und das Einkommen hin, um einfach ein gutes Leben zu haben? Und wir stellen halt schon fest, bei der AfD sagen ja viele, die sich dann halt der Partei entweder halt, die sogar wählen oder die halt zustimmen, sagen, ja, ich stelle halt fest, dass die Umverteilungsstruktur in Deutschland halt immer schlechter wird, die Realeinkommen sinken, mein Arbeitsplatz ist unsicher und dann, da greift halt die AfD total stark drauf zu, die halt sagen, ja, wir sichern euer Einkommen, ihr müsst nicht absteigen, die Ängste und die sagen halt einen Schuldigen und das ist, wo halt wir sagen, nee, das ist nicht das Problem, es sind nicht die Leute, die hierher kommen, die fliehen vor Krieg, vor Hunger, ja, oder vor der Klimakatastrophe, nee, das ist ja nicht das Problem, das können wir ja alle stemmen. Ja, sondern das sind ja die Falschen, sondern das Problem ist eigentlich da, dass wir oben halt immer mehr Reichtum und Einkommen, ob es jetzt bei Edeka ist oder bei Herrn Kühne hier in Hamburg, ja, von Kühne und Nagel. Also wir haben ja eine total schiefe Verteilung, das einfach dazu führt, dass die Menschen absteigen. Und darüber müssen wir halt viel mehr reden. Und da hängen halt die Bauernproteste mit der Frage, warum wird die AfD so stark halt schon zusammen? Weil wir müssen halt mehr über diese Verteilungsfragen reden und da ist eigentlich der Bauernprotest genauso ähnlich wie die Frage, wie kriegen wir eigentlich die AfD gestoppt. Wir müssen einfach die Verteilungsabstiegsprozesse einfach beenden, weil es ist eigentlich genügend Reichtum für alle da. Wir müssen die halt nur mal finden, wo die sind.
Ja, nur richtig umverteilen eben.
Ja, genau, das ist eine ganz spannende Frage. Wie verteilt man richtig um? Weil das, glaube ich, führt jetzt relativ weit, das hier reinzuquetschen am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Gerade bei der Debatte jetzt um Rechtsruck hängen ja einfach viel mehr Themen da noch mit drin. Bei der Landwirtschaft kann man sich zumindest schön ein bisschen einschränken.
Genau, genau. Aber es ist halt ähnlich, es ist überall dieselbe Frage. Wir müssten eigentlich mal über Überreichtum reden.
Ja.
Und da haben wir halt aktuell so gut wie keinen politischen Akteur, der da wirklich ran will. Und das macht halt das so paradox. Weil wir müssten eigentlich mal über Marktvermachtung reden. Wir müssten mal über Vermögenskonzentration reden und was hier eigentlich falsch verteilt ist. Weil eigentlich das gute Leben ist für alle machbar. Der Schatz liegt ja offen da. Bloß haben sich halt da wenige breit gemacht und lassen da keinen mehr ran.
Ja, ja, ist auch schwierig, gerade im Falle jetzt Landwirtschaft, wie du meintest mit Bayer, die ja auch einfach in der Pharmaindustrie groß sind. Ja, damit hast du eben die Macht, das Druckmittel einfach nicht abgesägt zu werden, quasi, dass der Staat eben auch das Interesse hat, dass du da bleibst.
Genau. Klassische Standortpolitik.
Ja. Ja,
bei Bayer, ja, Standort ist dann Arbeitsplätze dran, es hängt der Einkommen dran. Wenn jetzt Bayer aus Leverkusen weggeht, dann schaut es ganz düster aus.
Ja.
Das ist ja ähnlich hier in Hamburg, was diskutieren wir hier beim Hamburger Hafen? Also es ist halt schon genau dieses Drohpotenzial und einfach sagen, ja Leute, wir müssen halt schon mal über, also eigentlich ist ja wirtschaftlich ja immer noch genügend da. Und dann kann man ja mal sagen, wie teilen wir es einfach auf, dass einfach alle dran partizipieren können und nicht nur so große wie Bayer oder Edeka sagen, nee, das bleibt alles bei uns.
Mhm.
Genau.
Das heißt, indem man irgendwie die kleineren Unternehmen mehr stärkt, wird das automatisch passieren, deiner Meinung nach?
Nee, das ist halt nur ein Faktor. Warum sterben denn die kleinen Bauernhöfe? Weil die Großen die einen verdrängen.
Ja.
Ja, das ist in Marktprozessen so, dass halt die Großen halt viel mehr Möglichkeiten haben, damit die Kleinen aus dem Markt drängen. Und deswegen müssen wir halt schon drüber reden, wie wir diese Märkte ausgestalten. Ja, also die Förderung der Kleinen ist ja eins, also von ökologischem Landbau. Aber wir müssen ja ganz drüber reden, dass wir halt die Standards in der Landwirtschaft ändern müssen. Wir müssen einfach sagen, Bio ist das neue Normal. Und dann natürlich den unteren Einkommensgruppen halt diese Strukturen halt schaffen, dass die Bio kaufen können, weil die Bioproduktion zur konventionellen ja 50% teurer ist. Wenn wir die externen Kosten alle einpreisen, ja, also die Einsparungen, die wir dann haben, wenn wir sagen, wir machen Bio als normal gesunde Lebensmittel, dann haben wir viel weniger Erkrankungen, ja. Dann können wir ja dieses Geld ja auch den Leuten dafür geben, dass sie sich einfach dieselbe Ernährung leisten können, die aber dann gesund wäre. Das wäre so geil. Aber ist halt eine Frage von Verteilung leider. Da muss man halt dann schon mal sich halt über Marktgestaltung, über Agrarpolitik halt austauschen. Und das ist halt für viele ist halt was anderes, als eine Ampel aufzuhängen an zum Galgen und über den Agrardieselwetter. Das ist ein bisschen komplexer, aber dafür Das geht schon leicht, aber darüber müssen wir halt viel mehr reden.
Ja, klar. Und die Sache ist ja auch, also wie du meintest, dass man eigentlich, dass konventionelle Lebensmittel teurer sein müssten, wegen, dass eben Kosten fürs Gesundheitswesen und was sich noch da draufgeschlagen werden. Das wäre ja dann wieder, also dann wird ja nur alles teurer im Prinzip. Das heißt, es müsste auch einfach, genau, Bio mehr subventioniert werden, damit das tatsächlich auch angeglichen wird.
Ja,
damit sich das alle leisten können.
Genau. Also wir müssen halt einerseits müssen wir mal die großen Agrarkonzerne halt kleiner machen, damit halt die Marktmacht wieder gleich verteilt ist, weil dann kriegen ja die Bauern und Bäuerinnen ein höheres Einkommen.
Ja.
Also es ist ja ungefähr so, es gibt da so Schätzungen, dass 30-70% der Subventionen, die Direktzahlen, die an die Bauern gehen, bei Edeka und anderen landen, bei den Großen. Also sie verlieren ja eigentlich im Durchschnitt die Hälfte von dem, was sie an Geld kriegen, verlieren die ja sofort wieder. Das ist ja total pervers.
Wie kommt das?
Ja, der marktmächtige Akteur. Also wir haben ja so, dass die großen Molkereien oder Edeka, die gehen ja knallhart her und sagen, ja, du kannst die Milch bei mir verkaufen, ich nehme dir die auch ab, aber nur für diesen Preis. Und die haben ja fast keine anderen Möglichkeiten. Wir haben 5 große Lebensmittelhändler.
Hm.
Wenn ich bei Edeka das nicht kriege, dann muss ich zu Lidl, dann gehe ich zu Aldi, dann gehe ich zu Rewe. Und was mache ich dann? Dann kann ich die Milch wegschütten. Und diese Marktmacht, dieser großen Player, erlaubt es ihnen, die Preise zu fordern. Und ich habe nur einen Kredit aufgenommen, um den großen Kuhstall zu bauen. Oder den großen Traktor zu kaufen. Und dann habe ich ein Problem. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, dann mache ich halt jetzt Sojabohnen, wenn ich einen Kuhstall habe. Oder ich mache jetzt Biotomaten, wenn ich halt konventionelle Tomaten angebaut habe die ganze Zeit. Ja? Das macht halt das so krass, dass die Bauern und Bäuerinnen halt nicht sagen können, ich kann jetzt aber keinen anderen Preis durchsetzen. Nee, weil die definieren das, weil die so marktmächtig sind. Also Edeka kontrolliert ein Viertel des deutschen Lebensmittelhandels. Ein Viertel. Jedes vierte Lebensmittel wird bei Edeka verkauft. Und das macht es denen halt, diese Marktmacht halt so stark, dass sie halt sagen können, ja, lieber Bauer, liebe Bäuerin, du gibst mir jetzt die Milch unter deinen Produktionskosten. Wir haben Fälle, da werden die Lebensmittel, die die Bauern und Bäuerinnen produzieren, die sind nicht mal kostendeckend, der Verkauf der Milch. Das ist so pervers und darüber müssen wir halt reden.
Ja, wie kriegen wir das ins Gespräch? Vielleicht noch so zum Abschluss.
Zum Abschluss. Genau, auf jeden Fall unseren Podcast hören, weil genau. Das ist ja schon mal der erste Schritt für alle, die zuhören. Das ist schon mal wieder der große Punkt. Und dann einfach, wir müssen einfach mal den Wirtschaftsteil lesen. Das ist das Erste, sich erstmal schlau machen, ja, und das Nächste ist dann halt vom Wissen zum Handeln kommen. Ja, also wie wir halt am Wochenende bei der Demo, wir haben es satt, einfach sagen, nee, wir wollen eine andere Landwirtschaft und sich da intervenieren. Das, was wir erfolgreich machen ja bei Goliath Watch, ja. Mhm. Also Google sagt halt nicht mehr nach unserem Protest, wenn ich Klimawandel eingebe, Lüge oder Mythos als nächsten Suchbegriff. Und das kann man machen. Wir müssen politisch aktiv werden, wir müssen unsere Gesellschaft mitgestalten und dann ist viel möglich. Das ist immer das Standardmäßige, wo wir sagen, ja, man kann jetzt nicht irgendwie bei Aldi werde ich nicht die bessere Welt kaufen, sondern wir müssen Aldi ändern.
Gut. Das ist doch mal eine Aussicht. Und genau, Goliath Watch hat es ja schon ein paar Mal geschafft, wie du meintest, bei Google, dass wir geklagt haben gegen menschenverachtende Suchbegriffe bei Google und Erfolg hatten.
Ja, genau.
Die dann eben rausgestrichen wurden.
Genau, und wenn mehr Leute mitmachen, geht schneller.
Ja, man braucht eben dieses Bewusstsein, dass Selbstwirksamkeit eben möglich ist, dass es Selbstwirksamkeit gibt in der Demokratie.
Ja.
Ja.
Genau, wie geht's denn weiter? Wo suchen wir denn den nächsten Schatz?
Den nächsten Schatz, den suchen wir bei Rheinmetall. Wenn wir uns dann das nächste Mal in 4 Wochen treffen, besprechen wir mal, ob man eigentlich bei Rheinmetall noch arbeiten kann.
Ja, ist eine gute Frage. Ja, baue ich Bomben oder ist das legitim? Ich bin mal gespannt, was wir da finden.
Ja, du, gut. Ich auch auf jeden Fall. Ja. Dann danke schon mal für das Gespräch, für das Beantworten meiner Fragen.
Ja, ebenso. Besten Dank für die Fragen. Und dann wünschen wir euch jetzt noch eine gute Zeit. Werdet politisch aktiv und wir sehen uns wieder, wenn wir fragen, gibt es einen Schatz bei Rheinmetall zu heben? Besten Dank.
Bis zum nächsten Mal.